Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest. Mein Name ist Sascha Tamm und ich freue mich, wie jede Woche, über alle, die zuhören, über jeden Kommentar, jede Kritik, jede Frage und natürlich auch jede Weiterempfehlung. Heute beschäftige ich mich mit einem Thema, das in den letzten zwei Wochen ungefähr in den Medien ziemlich präsent war, nämlich die Frage, war die DDR ein Unrechtsstaat oder nicht? Es gibt da einige Politiker, linke Politiker, die das bestreiten, die sagen, man sollte dieses Wort nicht verwenden. Aus meiner Sicht ist das Unfug. Natürlich war die DDR genau das, ein Unrechtsstaat, ein Staat, in dem das Recht nicht über anderen Entscheidungsmechanismen stand, in dem Politiker, bestimmte Politiker über dem Recht standen. Aber das soll gar nicht mein hauptsächliches Thema heute sein, sondern ich möchte mir ein paar Gedanken darüber machen, was Rechtsstaatlichkeit eigentlich heißt und was das mit Freiheit zu tun hat. Manchmal wird das ja geradezu gleichgesetzt. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Ich glaube, dass Rechtsstaatlichkeit eine notwendige Bedingung dafür ist, dass Menschen in einem Staat so weit wie möglich in Freiheit leben können. Ich glaube aber nicht, dass es eine ausreichende Bedingung ist. Genauso wenig wie Demokratie eine ausreichende Bedingung ist. Eine hinreichende Bedingung. Okay, doch beginnen wir trotzdem nochmal zuerst mit dem Unrechtsstaat, mit der DDR. Natürlich war die DDR ein Unrechtsstaat. Das kann man ganz einfach zum Beispiel an solchen Dingen sehen, wie der führenden Rolle der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED. Die stand über dem Recht. Kann man sagen, die haben das doch hauptsächlich rechtsförmig gemacht. Sie haben in der von ihnen komplett und den Blockparteien, aber letztlich von der SED, beherrschten Volkskammer doch Gesetze beschlossen und die wurden dann umgesetzt. Auf dieses Beschließen und Umsetzen und Durchsetzen komme ich noch zurück, aber fest steht erstmal, dass dort keine gleiche und geheime Wahl und überhaupt kein nicht diskriminierendes Auswahlsystem für die Legislaturen bestand. Aber selbst wenn das nicht da wäre, könnte man noch sagen, okay, die Gesetze sind zwar auf ziemlich dubiose Weise zustande gekommen, könnte auch sagen, in der Monarchie kommen sie natürlich auch, in einer konstitutionellen Monarchie kommen sie möglicherweise auch auf komische Weise zustande oder in einer anderen Form der Monarchie oder anderen Formen von Herrschaft, aber danach war es doch immerhin ein Rechtsstaat, denn dann galten diese Gesetze. Wenn man so einen Begriff des Rechtsstaats hat, könnte man so argumentieren, man geht aber an der Realität in der DDR vollkommen vorbei. Weil eben einzelne Personen und einzelne Organisationen über dem Gesetz standen. Recht und Justiz waren Instrumente im Klassenkampf. Das kann man auch überall nachlesen. Macht scheinbar niemand mehr. Natürlich gab es für den alltäglichen Gebrauch Regeln, die gewöhnlich umgesetzt werden. So in vielen Rechtsgebieten waren die gar nicht so unterschiedlich. Man durfte auch in der DDR nicht stehlen. Das wurde bestraft. Es wurde übrigens besonders hart bestraft, wenn man sogenanntes sozialistisches Eigentum klaute. Das würde man heute öffentliches Eigentum nennen. Beide Begriffe sind ziemlich unsinnig, weil es sich immer um Staatseigentum handelt in solchen Fällen. Aber das nur nebenbei. Man durfte auch niemanden umbringen. Man durfte vieles andere nicht. So zivilrechtliche Verträge sollten auch eingehalten werden, Kaufverträge und sowas. Aber natürlich wurden Urteile von Richtern bestimmt, letztlich zumindest in Fällen, in denen es besonders interessant war für die Partei, von den Parteistrukturen, von den SED, Kreisleitungen, Bezirksleitungen und so weiter. Auch Strafhöhen und sowas wurden von denen bestimmt. Also, es gab gar keine unabhängige Justiz in der DDR. Und das ist ein Beispiel dafür, oder ein Beleg genauer gesagt dafür, dass es sich um keinen Rechtsstaat handelt. Nun kann man darüber streiten, ob man etwas, was kein Rechtsstaat ist, einen Unrechtsstaat nennen darf. Ich glaube schon. Und zwar wiederum aus mehreren Gründen, von denen ich noch einige nennen werde. Bei weitem nicht alle. Erstens war natürlich das Recht, das in der DDR herrschte, nur schwer mit sozusagen Grundannahmen darüber, was ein richtiges Recht sei, zu vereinbaren. Zum Beispiel Recht, das dazu diente, die Menschen in der DDR einzusperren, sie nicht rauszulassen. Das den Bau der Mauer legitimierte. Das, was an der Grenze passierte, legitimiert. Das kann ja rechtsförmig korrekt gewesen sein. Es war es vielleicht nicht mal in allen Fällen. Es gab da auch Bereiche, die gar nicht durch Gesetze geregelt waren, sondern nur durch Parteibefehle, durch Parteianweisungen. Aber selbst dann hätte man Zweifel, ob ein Rechtsstaat ein Rechtsstaat ist, der seinen Bürgern so vieles verbietet, was sozusagen zu den natürlichen Rechten gehört. Aber diesen Einwand muss man nicht unbedingt teilen. Man kann sagen, ein Rechtsstaat ist jeder Staat, der Regeln unabhängig von Personen umsetzt. Mögen diese Regeln auch noch so freiheitsfeindlich sein. Das wird dann der dritte Teil hier sein. Kann man sagen, aber selbst unter diesem Gesichtspunkt war die DDR kein Rechtsstaat. Denn es wurde immer wieder in die Rechtsprechung eingegriffen. Von staatlichen Stellen oder von Parteistellen, was in unheiliger Verbindung sozusagen die Regierungsform der DDR war. Auch das ist ein guter Beleg dafür. Die DDR hatte eine Einparteienherrschaft. Diese ganze Nationale Front, die anderen, die Blockparteien, waren Staffage. Das heißt, es gab eine gewisse Gruppe von Menschen, die die Herrschaft über die anderen ausüben konnten, sowohl die Regeln festlegen konnten, als auch diese Regeln je nach Gusto brechen konnte oder auslegen konnte. Diese Gruppe war relativ genau bestimmt. Einerseits waren es Parteimitglieder, natürlich hatten nicht alle tatsächliche Macht, dazu waren es viel zu viele. Innerhalb dieser Partei gab es strikte Ordnungen, strikte Hierarchien. Und die haben letztlich die Herrschaft gehabt, nicht die staatlichen Strukturen, die formal staatlichen Strukturen. Das widerspricht jeder Idee des Rechtsstaates. Und natürlich hatten Richter letztlich und Anwälte letztlich nicht viel zu sagen. In vielen Routinefällen natürlich. Und da kommt auch das Gefühl her, dass es ja doch irgendwie eine Rechtsordnung gab. Natürlich gab es eine Rechtsordnung, die, sofern es nicht zu Konflikten mit den Interessen der Herrschenden führte, auch einigermaßen umgesetzt wurde. Also die DDR war kein gesetzloser Raum. Sie war auch in der Weise, dass es das Recht umgesetzt wurde, kein rechtsloser Raum. Aber es war ein Raum, wo das Recht untergeordnet war. Untergeordnet den Interessen, dem Willen einer bestimmten Gruppe von Menschen. Und deshalb gab es auch, und das ist ein ganz entscheidendes Bestimmungskriterium für einen Rechtsstaat, gab es keine unabhängige Justiz. Richter in der DDR konnten nicht unabhängig entscheiden, wenn es irgendwie auch nur Konfliktpotenzial mit den Interessen der Führung gab. Und da gehe ich jetzt gleich über zu dem, was einen Rechtsstaat ausmacht. Das ist ja auch ein bisschen umstritten, dass der Begriff wird in etwas verschiedene Bedeutungen verwandt. Ich werde mal versuchen, so einige eigentlich unstrittige Punkte zu finden. Vorher aber noch eins. Das Argument, dass Menschen aus der Deutschen Demokratischen Republik, beziehungsweise die dort geboren, aufgewachsen wurden, dort gelebt haben, irgendwie in ihrem Selbstbewusstsein oder in der Anerkennung ihrer Lebensleistung oder sonst irgendwas geschädigt werden, dadurch, dass man dieses System einen Unrechtsstaat nennt, das erscheint mir ganz absurd. Diese ganze Debatte erscheint mir auch schon sehr lange ganz absurd mit den Lebensleistungen und was da anerkannt wird und was da nicht anerkannt wird. Das ist eigentlich auch geradezu ein Überbleibsel, ein kollektivistisches Überbleibsel, dass ich meine eigene Lebensleistung, meine Lebensführung, das, was ich getan habe, wofür ich Verantwortung tragen sollte zumindest, vor allem bestimme nach dem Erfolg, Misserfolg und nach den Strukturen des Staates, in dem ich lebe. Also natürlich ist es überhaupt keine Schmälerung der Leistung von irgendjemand, auch keine Verbesserung der Leistung von irgendjemand, dass er oder sie in einem Unrechtsstaat gelebt haben. Man könnte dann sagen, sie hätten Widerstand leisten müssen. Ja, da wäre ich ziemlich vorsichtig. Nicht nur, weil ich selber kein Held war und bin, sondern auch ganz allgemein, weil der ganz überwiegende Teil versucht, seine individuellen Lebenspläne in einigermaßen für ihn selber oder für sie selber lebbarer, ertragbarer Form umzusetzen. Und das haben die Menschen in der DDR auch versucht. Allerdings ist ihnen ein Denken eingetrichtert worden, was eben zu so aus meiner Sicht vollkommen absurden Konsequenzen führt. Dann noch etwas, dann gibt es noch ein zweites Argument gegen die Bezeichnung Unrechtsstaat. Das wäre exklusiv für den Nationalsozialismus. Eigentlich reserviert das Wort, weil dort so unglaubliche Verbrechen auch legitimiert durch Gesetze geschehen sind. Das ist richtig. Das Maß der Verbrechen war auch gigantisch. Aber wenn ich über Rechtsstaat oder Unrechtsstaat rede und wenn dieser Begriff einen Sinn haben soll, der über bürokratische Regeln, die gebrochen werden können, aber die irgendwo doch zumindest fixiert sind, hinausgeht, dann darf das Bestimmungskriterium nicht allein in der Schwere der Verbrechen, wenn die natürlich auch wichtig sind, oder der Verstöße gegen ein bestimmtes Verständnis von Rechten und von Rechtsstaat liegen, sondern auch darin, wie die Strukturen funktioniert haben. Dass nämlich das Recht nicht gesetzte Regeln nicht über den Interessen der Einzelnen stand. Dann ist eines der Kriterien, dann kann man so reden. Ansonsten nicht. Ein Rechtsstaat ist da, wenn die Regeln, die gesetzt werden, auch die Herrschenden binden. Das ist ganz einfach zu sagen. Die Herrschenden, die über die Staatsgewalt verfügen, die müssen durch die Regeln gebunden sein. Das waren sie weder bei den Nationalsozialisten, noch waren sie das in der Deutschen Demokratischen Republik. Und aus diesem Grund verdienen auch beide die Bezeichnung Unrechtsstaat. So, jetzt bin ich fertig mit dem Unrechtsstaat, komme ich zum Rechtsstaat. Was würden wir sagen, was einen Rechtsstaat ausmacht? Einiges habe ich schon gesagt. Ein Rechtsstaat zeichnet sich dadurch aus, dass allgemeine, für alle Menschen gültige Regeln gesetzt werden und in einem Institutionengefüge durchgesetzt werden, in dem die Rechtsprechung unabhängig von der Rechtssetzung und unabhängig von der Rechtsdurchsetzung ist. Rechtsprechung geschieht durch Gerichte, Rechtssetzung geschieht durch ein Parlament. Das ist vielleicht nicht mal notwendig. Vielleicht kann man sich vorstellen, dass auch nicht demokratische Rechtsstaaten funktionieren können. Langfristig habe ich daran allerdings Zweifel, genauso wie ich in vieler Hinsicht auch an den meisten Formen der Demokratie langfristig Zweifel habe. Aber langfristig glaube ich, dass sich Rechtsstaatlichkeit in einer in einer monarchischen Ordnung schwer durchsetzen lässt, außer es ist so eine rein konstitutionelle Monarchie, wo der König oder die Königin natürlich gar nichts zu sagen haben oder sehr wenig. Ansonsten hebt es eben jemanden aus der Gleichheit vor dem Gesetz heraus. Es steht dann jemand über dem Gesetz. Das widerspricht der Rechtsstaatsidee. Aber davon mal abgesehen, darüber kann man streiten, ist auch viel gestritten worden, über die Freiheitlichkeit von Monarchien und von Demokratien und so weiter. Worüber man auf jeden Fall nicht streiten kann, ist, dass die Gerichte, die Richter, die ganze Rechtsprechung unabhängig sein muss. Die darf nicht von Politikern beeinflusst sein, von Herrschenden. Sagen wir mal, ich will hier nicht immer Politiker-Bashing machen, wenn es mir auch Spaß macht, von Herrschenden, von denen, die die Macht innehaben. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Das gilt nochmal für die Umsetzung von Gesetzen durch Bürokratien, auch durch Strafverfolgung, Strafvollzugsinstitutionen, aber natürlich auch Bürokratien im ganz Allgemeinen. Die müssen auch sozusagen eine gewisse Autonomie haben. Es ist ganz wichtig, dass die, das was wir Gewaltentrennung nennen, dass die drei Säulen der Gewaltenteilung eine möglichst weitgehende Autonomie haben. Dass sie sich zuweilen auch, es wird dann zwar kritisch gesehen, dass sie sich zuweilen auch gegenseitig blockieren. Dass sie sich stoppen. Und das gilt auch dafür, das ist ganz entscheidend, dass das Parlament, die demokratischen Entscheidungsgremien, gestoppt werden können. Und zwar durch höherrangige Rechtsordnungen, die eine ganz besondere Geltung haben, also durch Verfassung. Ich habe die letzten Wochen darüber gesprochen, über die Wichtigkeit und gewisse Strukturmerkmale von Verfassungen im Zusammenhang mit dem 100. Geburtstag von James Buchanan. Das nehme ich hier nochmal auf. Die Unantastbarkeit von Verfassungen oder ihre weitgehende langfristige Stabilität. Alles kann geändert werden oder es können Zusätze gemacht werden, aber nur aufgrund eines komplexen Entscheidungsprozesses mit sehr großen Mehrheiten. Das macht auch einen Rechtsstaat aus. Dass sozusagen auch die einfache Rechtssetzung, Setzung von einfachen Gesetzen, von Verordnungen, von allem Möglichen, daraufhin überprüft werden kann, und zwar von unabhängigen Richtern, die eben nicht der Staatsgewalt, der Staatsmacht unterliegen, daraufhin, ob sie mit dem höherwertigen Regelsystem, mit dem höherrangigen Regelsystem, mit der Verfassung übereinstimmen. Das ist ein ganz wesentliches Kriterium. Also Rechtsstaat ist nicht nur, ja, wir setzen irgendwelche Regeln, bringen die zu Papier und dann gibt es da eine Bürokratie, staatliche Behörden, die setzen die um. Und solange das so ist, ist das ein Rechtsstaat. Nein, das ist nicht so. Und damit kommen wir natürlich auch zu etwas Materialem über das Formale hinaus am Rechtsstaat. Ein Rechtsstaat muss anerkennen, dass alle Menschen, auf die sich sein Wirkungsgebiet erstreckt, Subjekte sind. Dass sie je eigene Rechte haben. Sie individuelle Rechte haben. Und er kann sie, soweit würde ich noch gehen im Rechtsstaatprinzip, nur aufgrund allgemeiner Gesetze diese Freiheiten einschränken. Also wir würden heute aufgrund unserer auch Grundvorstellung, glaube ich, kann man mir gern widersprechen, von Recht und davon, wer Subjekte des Rechts sind, und gleichzeitig natürlich Objekte des Rechts, aber eben auch Subjekt, könnten wir oder sollten wir sagen, dass Gesetze nicht diskriminieren dürfen aufgrund zufälliger aller möglichen Merkmale. Aufgrund aller möglichen Merkmale, das zufällig nehme ich mal wieder zurück. Also Gesetze müssen immer für alle gelten. Nun kann man sehr leicht kommen und sagen, na gut, Steuergesetze gelten für alle, aber sie belasten die einen mehr und die anderen weniger. Sozialgesetze ebenfalls. Das stimmt. Trotz kommen aber Merkmale vor, die vom Gesetzgeber und letztlich von den demokratisch gewählten Vertretern für relevant betrachtet werden, als relevant angesehen werden. Okay? Und hier kommen wir langsam zu dem Punkt, wo wir in das Spannungsverhältnis zwischen Rechtsstaatlichkeit und Freiheit kommen. Eine Gesetzgebung die formal richtig aufgrund demokratischer Entscheidungen in einem demokratisch korrekt gewählten Parlament getroffen werden, solche Regelungen sind nicht automatisch freiheitlich. Das ist mein abschließender Punkt. Rechtsstaatlichkeit, das Vertrauen darin, dass wir nicht diskriminierende Gesetze haben, die für alle gelten und dass sie von unabhängigen Instanzen, die nur dem Recht und nicht der Macht verpflichtet sind, umgesetzt werden, ist eine Voraussetzung für individuelle Freiheit. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ein Staatswesen, was diesen Kriterien nicht genügt, zumindest nicht annähernd genügt oder in einem hohen Maße genügt, irgendwie als freiheitlich bezeichnet werden kann, irgendwie dazu dienen kann, die Freiheit der Menschen zu schützen, sowohl gegen den Staat als auch gegen andere Menschen. Denn Gesetze sind ja immer, gerade Verfassungen sind ja immer, man kann sagen, vor allem dazu da, die Menschen vor staatlicher Willkür zu schützen. Und in Rechtsstaaten sollte es eigentlich so wenig wie möglich Willkür geben. Eigentlich sollte es idealerweise gar keine Willkür geben. Ganz ausschließen kann man das nie, aufgrund, muss man bloß sich ein bisschen politische Ökonomie befassen, ein bisschen auch noch mit Handlungstheorie. Aber die Institutionen eines Rechtsstaates sollten geeignet sein, die Menschen vor Eingriffen in ihre Freiheit zu schützen, die nicht durch Gesetze gerechtfertigt sind, also nur durch willkürliche Entscheidungen gerechtfertigt sind. Oder gerechtfertigt ist hier vielleicht nicht das richtige Wort, die durch willkürliche Entscheidungen zustande gekommen sind. Ja, so weit, so gut. Ich glaube auch, dass das unbedingt notwendig ist, um Freiheit zu schützen. Aber ich glaube auch, dass auch bei Beachtung Freiheit, bei Beachtung aller vernünftigen Kriterien für einen Rechtsstaat Gesetze beschlossen werden können, die massiv in die Freiheit eingreifen. Auf zwei Ebenen mindestens. Und zwar in die Eigentumsfreiheit durch Besteuerungsgesetze, die man durch Mehrheit beschließen kann. Da kann man wunderbare Beispiele finden oder wunderbar erklären, wie das funktioniert, die trotzdem eine gewaltige Ungleichbehandlung der Menschen mit sich bringen. Und die Freiheitseinschränkungen, die sich nicht wirklich rechtfertigen lassen, die sich tatsächlich aus einer freiheitlichen Perspektive nicht rechtfertigen lassen, mit sich bringen. Das Gleiche gilt für Sozialleistungen. Das ist ja auch eine Form der Diskriminierung natürlich, der einen gegen die anderen. Und es sind Eingriffe, die Bezahlung für alle möglichen staatlichen Tätigkeiten sind massive Eingriffe in die Freiheit. Irgendwelche Eingriffe in die Freiheit, in die individuelle Freiheit wird es immer geben in einem staatlichen System. Aber das Steuersystem ist ein Beispiel, wo man mit Mehrheitsentscheidungen, auch wenn dann alles perfekt nach diesen Regeln ohne Willkür funktioniert, massive Freiheitseinschränkungen schaffen kann. Das nächste Beispiel und auch mein letztes ist die Gängelung, die Regulierung in allen Lebenslagen. Menschen haben, ich habe das hier schon mehrfach gesagt in diesem Podcast, eine ganz starke Neigung dazu, etwas, was sie selber für eine gute Lebensweise halten, anderen Menschen aufzudrücken. Das können sie versuchen durch Propaganda dazu, denen das zu erzählen. Alles Mögliche können sie da versuchen. Aber wenn sie den Staat dazu missbrauchen, sind das Freiheitseinschränkungen. Wiederum, selbst wenn alle formalen Kriterien, es ist durch eine große Mehrheit beschlossen, die Behörden handeln nur dem Text des Gesetzes entsprechend und Richter bestrafen dann auch nur und Richterinnen, nicht zu vergessen, bestrafen auch nur dann oder sanktionieren auch nur dann, wenn tatsächlich gegen ein Gesetz verstoßen wurde, heißt das noch nicht, dass zum Beispiel ein Gesetz, was die Lebensweise beschränkt, wie, nehmen wir einfach Rauchverbot oder anderes, dass das freiheitlich ist. Also wir können uns zutiefst nicht freiheitliche Rechtsstaaten vorstellen. Aufgrund vor allem von Eingriffen in die Lebensweise und zweitens aufgrund von Eingriffen in das Eigentumsrecht. Die Eigentumsrechte über Steuern, über Subventionen. Das heißt, und diesem Problem entkommt man nicht durch Verweise, durch immer weiteres Aufblähen des Rechtsstaatsbegriffes, dass dann alles nicht mehr geht. Natürlich, ein Nachtwächterstaat als Rechtsstaat würde diese Probleme nicht haben. Aber ein Nachtwächterstaat ist nicht die einzige Form eines Rechtsstaates, so schön es auch wäre. Sonst verliert wiederum der Rechtsstaatsbegriff seinen Sinn. Denn er ist ja ein Korrektiv in einer Debatte über existierende Staaten, über existierende Ausübung von Staatsmacht. Also, wir können uns auch Rechtsstaaten vorstellen, in denen massiv in Eigentumsrechte eingegriffen wird und in denen die Menschen wirklich auf Schritt und Tritt gegängelt und reguliert werden, nur weil eine Mehrheit das will. Und das dann auch ganz den Buchstaben des Gesetzes folgend umgesetzt wird. Oder der Regulierung, der Regelung, der Verordnung folgend umgesetzt wird. Und deshalb entbindet ein Rechtsstaat auch nicht davor, immer wieder für die individuelle Freiheit einzutreten. Er kann sie schützen, er hilft dabei, sie zu schützen, rechtsstaatliche Institutionen helfen dabei, aber sie sind nicht ausreichend. Es muss auch immer eine materielle Diskussion geführt werden, was eigentlich freiheitlich ist, was legitimierte Eingriffe sind und was nicht. Und diese Debatte wird nie aufhören. Das ist einerseits traurig für jeden Anhänger der Freiheit, andererseits aber schön, weil es gibt immer wieder was zu diskutieren, es gibt immer wieder was zu tun bei der Verteidigung der individuellen Freiheit gegen all die Menschen, die denken, sie müssen anderen diktieren, was sie zu tun und zu lassen haben, auch wenn sie ihre jeweilige individuelle Freiheit nicht einschränken. Und damit verabschiede ich mich für heute, freue mich schon aufs nächste Mal und sage Tschüss.
Sie hörten die Sendung Asozial, den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.